gemacht. Und es ist wirklich ein anderer Tagesanfang, wenn man es macht. Dieses sich auf ihn einstellen, sich von ihm, er ist ja in uns, aber allein dieses Bewusstsein zu haben, wir haben Gemeinschaft miteinander. Und das war am, ich denke, es war vor 3 Tagen, als ich morgens da saß, war ganz alleine. Und dann habe ich mir meine Hosea-Stelle genommen, dass er sich ja verlobt hat mit mir. Und wirklich gesungen dann diese Bibelworte. Und dann kam ich dann, dass er Gemeinschaft mit mir hat. Und ich weiß nicht, wie lange ich das gesungen habe, aber ich habe auf einmal wirklich gemerkt, wie real das wurde. Ich mache euch Mut, geht neue Wege. Geht neue Wege. Es ist nicht egal, wie wir morgens aufstehen, vor der Schule. Ich mache euch Mut, ihr beiden. Ich sage es euch auch immer wieder, ich weiß, aber Wiederholung, irgendwann kommt es an. Also nicht bis zur letzten Minute im Bett liegen oder direkt ans Handy gehen, sondern ich mache euch Mut, sei es nur mal 2 Minuten, euch darauf einzustellen, dass das der Tag ist, den Gott gemacht hat und dass er ja in uns lebt. Und es ist immens kostbar. Es ist eine Stärkung. Ihr geht total anders durch den Tag. Also ich merke es an mir. Bei all den Dingen, die zu tun sind, man ist wie am Anfang, muss ich sagen, als Jesus mir begegnet war, als junger Mensch, 84, dieser Zustand, nur damals war es richtig Wolke 7, man schwebte so drüber. Jetzt ist es so, ich schwebe so mehr durch. Aber man merkt das, es ist, man ist in den Umständen und man hat doch diese Realität, dass man in den Umständen erhaben ist, über den Umständen. Man hat diese Realität, wenn man arbeitet. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist ein ganz, ganz anderer Lebenswert. Ein guter Lebenswert. Und ich werde es immer wieder sagen, ich werde euch immer wieder Mut machen. Probiert es aus. Bitte, bitte probiert es aus. Weil wir kommen in diese Fülle. Denn wir hatten gesagt von der Korintherstelle, es war ja 2. Korinther, denke ich, 6, ne? Vers 17. Machen wir 2. Korinther 6, Vers 16 erstmal. So, das sind wir sind der Tempel Gottes und zwar des lebendigen Gottes. Allein das ist schon, wenn wir uns das mal vor Augen führen, er ist lebendig, er ist nicht nach oben lebendig, er ist hier lebendig. Und lebendig heißt lebendig. Ja, wie der Dackel lebendig ist, der hat die Tür offen gesehen und schluckwupp war er draußen. Gott ist lebendig. Ja? Und ich will in ihnen wohnen, der wohnt in uns und unter ihnen wandeln. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist das sein Part. Wir gehören zu ihm. Und er wandelt unter uns. Er ist in uns und wandelt unter uns in seinem Volk. So, und jetzt kommt es zu 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Spricht der Herr und rührt nichts Unreines ein und ich will euch aufnehmen. Da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen, was das bedeutet. Punkt 1, das Absondern kommt erst nach der Intimität. Wenn wir das Absondern vor die Intimität setzen, dann wird es gesetzlich religiös. Du darfst das nicht. Und wenn du das hörst, machst du das und du kannst das nicht tun. Nein, zuerst kommt die Intimität mit Jesus. Und das ist, das haben wir eben in Vers 16 gesehen. Er ist in uns, er wohnt in uns. Er lebt in uns, er fasst uns an. Ja? Vielleicht habt ihr das alles schon gemerkt. Und das kann man falsch verstehen. Aber dieser Strudel, dieses Wissen, diese Informationen, die Freuden, die wenn wir unser Herz davon bestimmen lassen. Also es ist nicht die Welt, die uns rausreißt, sondern unsere Intention. Worauf richte ich meine Augen? Das reißt uns aus der Intimität raus. Wenn wir zuerst die Intimität leben, lernen, darin zu gehen, dann können wir in all diesen Dingen sein. Und wir haben einen ganz anderen Blick davon. Und können auch ganz anders als Gottes Kinder agieren, in einer Freiheit nämlich. Und die Sachen auch genießen. Also, es geht niemals in diesem Vers 17 darum, dass wir etwas nicht tun dürfen oder dass wir etwas nicht haben dürfen oder etwas nicht hören dürfen oder etwas nicht anschauen dürfen. Es geht vielmehr um Folgendes. Die Dinge, diese Dinge dieser Welt, wenn sie mein Herz ergreifen, da hört ihr beiden jetzt mal hier vorne in der ersten Reihe rechts zu. Diese Dinge, wenn sie unser Herz ergreifen, und dann fängt in dem Alter nämlich schon, das fängt schon früher an. Die nehmen uns, die klauen uns die Intimität. Und das ist unverschämt. Weil ihr werdet wirklich von der richtigen Freude geklaut. Das wird euch geklaut. Dieser richtige Frieden wird euch geklaut. Es wird euch immer vorgemacht, dass da muss so sein, das muss da sein, der muss so reagieren. Aber diese Befriedigung, diese tiefste Befriedigung, dieses Wissen, hey, bin ich genial. Ich bin perfekt. Ich bin cool. Das kommt nur in dieser Intimität mit Jesus zustande. Wir sind dann nicht mehr abhängig von dem, was andere über uns sagen. Wie die mit uns umgehen. Ich kann es rausbrüllen, schreien. Ey, seid ihr da? Ihr müsstet Juhu schreien. Euch darüber freuen. Das ist die Sache. Spürt es endlich, Anni grinst. Das ist schon mal gut. Das ist doch keine Theorie, das ist doch Praxis. Wir sind echt Schluffen in Europa. Immer nur hier mit dem Kopf. Der Kopf ist gut. Aber wenn wir nur rational denken, dann sind unsere Gefühle nämlich irgendwann mal totgedacht. Aber wir sind Gefühlsmenschen, kommen wir auch noch gleich drauf an. Wo sind unsere Gefühle geblieben? Unsere Gefühle sind geblieben, da hat was Blödes über mich gesagt, also bin ich mit dem jetzt eingeschnappt. Oder die Arbeit stinkt mir, oder es gibt zu viel zu tun. Oder wäre das, ich habe Heimweh, ist ein Gefühl, was dir der Freude entraubt. Heimweh ist gut, aber es darf uns nicht blockieren. Es darf uns, wenn Heimweh da ist, dann, es muss uns aktiv machen und Dinge angehen und vor allen Dingen aktiv machen in die Intimität mit Jesus, weil er der Einzige ist, der Heimweh stillen kann. Er ist der Einzige, der Vaterliebe geben kann, der Mutterliebe geben kann. Und das kriegen wir nur in der Intimität. Wisst ihr, ich war meinem Vater jahrelang zornig. Was heißt zornig? Noch nicht mal zornig. Ich hatte eine gute Mutter in meiner Kindheit. Mein Vater hat auch für die Familie gesorgt. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Er hat Sachen versprochen und dann hat es nicht geklappt. Es hat einfach nicht geklappt. An uns war wichtiger. Und dann, weil wir viel umgezogen waren und mein Papa, meine Mama und meine Schwester, die waren so meine Burg. Ja? Weil wenn man laufend umzieht, dann muss man sich einfach wieder in neue Situationen hineinbegeben als Kind. Und es ist nicht immer einfach. Also hatte ich einen Schutzfaktor. Und das war Family. Und ich wusste auch, wenn ein Kummer da war, ich konnte immer zu meiner Mutter kommen. Und irgendwann brach diese Family auseinander. Weil der Vater das getan hat, was er getan hat. Und dann musste ich mich entscheiden für meine Mutter, weil ich diejenige war, die zu Hause war. Und später hat man meine Mutter für meine Kinder gesorgt, weil meine Family auch auseinandergebrochen war. Also habe ich mich entschieden, ich lasse meinen Vater außen vor. Hab da mein Herz echt Brusten gebaut. Und war ja meine Mama, die der Verlassfaktor war. So. Und irgendwann, wir waren in Mainz mit der Daniela Dixon. Die hatte dann über Väter gesprochen, ihr Mann. Und da hatte ich schon mal meinen Papa abgegeben und ihn auch gesehen. Und mittlerweile, ich liebe meinen Papa. Aber ich liebe ihn einfach, weil er das ist, was er ist. Kind Gottes. Und es ging sogar so weit neulich, es kamen Dinge in mir zum Vorschein, über die ich nie nachgedacht hatte. Ich bin so jemand, der sagt, naja, hast du dir selbst eingebrockt, also muss es auch selbst auswürfeln. Das hat schon seine Berechtigung, aber das kann einen sehr verkrusten und kann einen auch in der Wahrnehmung der anderen sehr hart machen. Und mir wurde bewusst, dass ich dadurch eine schöne Härte entwickelt hatte. Und erst durch zwei Geschwister, wo ich eine Entscheidung treffen musste, merkte ich auf einmal, du, diese Entscheidung, ist es das erste Mal, du triffst diese Entscheidung, du weißt, welche Folgen das haben kann und es tut dir weh. Ich habe nicht dicht gemacht, um mich nicht zu verletzen, sondern es war jetzt dieser Status, dass ich irgendwann gesagt habe, Gott, zerbrich mein Herz für das, wo dein Herz zerbrochen ist. So, wieder dieses Mitfühlen können. Und jedenfalls in diesem Kontext kam das dann. Ich war ein junger Mensch, ich denke, ich war in der Sechster. Und bin mit meinem Vater auf Ansitz gefahren. Also die Förster in ihrem Revier, wenn die auf den Hochsitz steigen, hier unsere Jäger wissen das ja, unser Jäger, dann heißt das, man geht auf Ansitz. Und dann ist es kontraproduktiv, wenn Betrieb im Wald ist. Und ich weiß noch, wir waren in Kirkel, mein Vater hatte 45 Kilometer entfernt von unserem Forsthaus, war das Waldstück in Kirkel, wo er, das er zu betreuen hatte als Revierförster. Und wir sind dann auf diesen Ansitz drauf und wir saßen und auf einmal kommen da mitten durch Waldspaziergänger. Und da hat sich mein Vater schon erregt, weil wir mussten den Ansitz jetzt abbrechen. Und dieser Hochsitz, der war 7 Meter hoch und er hatte oben am Anfang, das sieht man öfter bei Hochsitzen, so Geländer. Und das für, nach ein paar Steigen hört das dann auf. Und das kam ja auf einmal wieder, weil ich habe diese Situation, ich bin ja da runtergefallen, diese Situation, immer dem hättest du da nicht dich dran festgehalten, dann wärst du nicht runtergefallen. Was kam mir aber diesmal? Und da konnte ich es richtig loslassen. Also es ist diese Aufregung im Herzen. Und ich greife da dran und irgendwann greift man natürlich in die Luft und dann ist schon ein schönes Gefühl des Fallens, nur der Aufprall ist halt nicht so schön. Aber auf einmal kam mir das Herz meines Vaters in den Sinn und ich dachte da, Mensch, wie muss der sich gefühlt haben? Der war aufgeregt, der hat gar nicht gesagt, pass auf, wo du greifst. Und auf einmal habe ich gespürt, was in meinem Vater abgegangen sein könnte und habe ihm einfach abgegeben und gesagt, danke, dass du genau dafür ans Kreuz gegangen bist. Ich lasse meinen Vater aus dieser Situation los, falls da was ist. Weil mein Vater hat ein sehr verkrustetes Herz. Und lassen wir es zu, dass unsere Herzen entkrustet werden. Denn wir haben Vollmacht zu lösen und zu binden. Ja? Also, das war jetzt nur so ein Beispiel von mir. Wenn uns die Dinge dieser Welt, die Dinge des Haushaltes, die Dinge der Kinder, die Dinge der Schule, die Dinge der Arbeitskollegen, die Dinge des Lernens, die Dinge des Habenwollens, die Dinge des Schuldenabzahlens, die Dinge des Renovierens, wenn die unser Herz in Beschlag nehmen, dann droht es uns, die Intimität mit Jesus zu leben. Die können wir nicht mehr leben, weil wir dann einfach morgens schon aufwachen und zack, 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 dann rattert es schon. Also, morgens und abends. Das hat man wirklich morgens die erste halbe Stunde und abends die letzte halbe Stunde vorm Bettgehen, nach dem Aufstehen, ist das Herz umformbar, neu überschreibbar. Und je nachdem, wie wir den Tag beginnen, überschreiben wir. Jeder überschreibt. Ist so. Ob wir nun, wir überschreiben einfach unser Herz. Nur, wie wird es überschrieben? Das haben wir in der Hand und wir sind auch beauftragt, das wissen wir, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Welches Lebenswasser ist es? Ist es ein vergiftendes, krankmachendes Wasser oder ist es ein freudegebendes und erfülltes, was einem wirklich diese Fülle im Leben gibt, die Jesus für uns erstritten hat? Ne? Deswegen predigen wir darüber. Also, das Herz und Verlangen unseres himmlischen Papas ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Als Sohn, als Tochter und dann wieder auch als Kind. Ein Sohn und eine Tochter, da sind nämlich wirklich gemeint, die Sachen in Anspruch nehmen, die sie haben. Das sind Erben schon. Die ihr Erbe nehmen und damit arbeiten. Und das Kind ist, neulich musste ich mich auch als Kind wieder auf seinen Schoß begeben. Das Kind ist einfach Kind, lässt sich dann fallen, wenn Situationen sind. Das ist das Herzensanliegen unseres himmlischen Vaters. Und weil eben jeden Tag so viele Dinge auf uns einströmen und uns das rauben wollen, sind wir gefordert, uns immer wieder runterzubringen und wirklich zu sagen, so dieses Einüben, ja, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn. Und dieses Miteinander. Und das hat Auswirkungen auf unser Zusammensein, wenn wir mit Geschwistern oder mit anderen Menschen zusammen sind. Haben wir nämlich gelernt in dieser vorbehaltlos liebevollen Intimität mit unserem himmlischen Vater zu lieben, zu leben, ihm die Dinge zu äußern, mit ihm zu sprechen. Er hat mit Abraham gesprochen, er hat gesagt, sollte ich meinen Freund Abraham denn verhehlen, was ich vorhabe mit Sodom und Gomorra? Und er hat gesprochen, spätestens da, das war unter dem alten Bund, sollten wir mal. Er hat mit Mose gesprochen. Das sind Menschen. Und in uns ist jetzt Christus, wenn wir Jesus in unser Herz eingelassen haben. Wie viel mehr freut er sich, wenn wir mit ihm sprechen und er mit uns kommunizieren kann. Dazu muss man ein bisschen stille sein. Weil wenn man sehr viel plappern beschäftigt ist oder mit anderen Dingen, können wir gar nicht hören. Aber das ist sein Herz. Und das schwappt dann über in unsere Gemeinschaft, in unser Miteinander. Dieses, was wirklich ja hier schon so toll gelebt wird, mach mal bitte 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also ich sehe das hier wirklich schon in vielen Bereichen und da freue ich mich herzlich immer darüber, wie ihr euch gegenseitig ermuntert, hütet, aufeinander aufpasst und sowas alles. Und das in einer guten Art. Aber das ist wirklich dieses, das habe ich wirklich richtig gelernt. Und wenn ein Glied geehrt wird oder was Schönes hat, diese Freude. Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Also wenn unsere Ausrichtung im Leben Intimität mit Jesus, mit Gott und untereinander ist, dann bekommen unsere Zusammenkünfte einen ganz anderen Schwerpunkt. Dann kommt man nicht mehr zusammen, weil man halt zusammenkommt, weil man halt sonntags zum Gottesdienst geht, um dann vielleicht gepuffert zu sein für die Woche. Nee, dann sehnt man sich danach und man weiß voneinander und man hat eine andere Intensität. Und das wiederum, dieses praktische Üben hilft uns auch wieder praktisch mit unserem Herrn Jesus und mit Gott und mit dem Heiligen Geist Intimität zu pflegen. Merkt ihr, wie das alles zusammenkommt? Stärkung, Auferbauung, Freude und all diese schönen Sachen sind dann drin. Wir müssen wirklich eine Inventur machen. Wie schaut es aus zwischen mir und Gott? schaut es aus zwischen mir und meinen Geschwistern? Wie schaut es aus zwischen mir und meinem Arbeitgeber? Wie schaut es aus zwischen mir und meinen Mitmenschen? Wie schaut es aus zwischen mir und natürlichen Familienmitgliedern? Wie lebe ich meine Beziehung? Und das ist nämlich eine Normalität. Wir sind zur Gemeinschaft geboren. Und zwar zu einer Gemeinschaft, die miteinander harmonisiert. Man nennt Gott auch den dreieinigen Gott. Das steht nirgendwo so in der Bibel. Aber im Kontext können wir das herauslesen. Bitte mal 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, hier ist Elohim gemeint, und da macht es nach dem Doppelpunkt auch Sinn, lasst uns. Wenn es ein Singularwort wäre, dann hätte er nicht lasst uns gesagt. Aber Elohim ist Heiliger Geist, Sohn und Gott. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, wie? Nach unserem Bild uns ähnlich. Also, wir sind all die Generationen danach. Der Ursprung ist, in dieser Menschheit Gott ähnlich zu seinem Bilde. Die Gottheit ist in perfekter Einheit. Wäre sie das nicht, dann hätten wir ein Chaos in der Schöpfung gehabt. Wenn der Sohn gemeint hätte, nee, da muss jetzt so sein, ich will aber jetzt gerne Menschen mit drei Armen und vier Beinen. Hat er nicht. Die war aus Liebe. Aus perfekt, die haben uns Menschen klasse, einfach schön gemacht. Und die Natur genauso. Und diese Gottheit hat eine perfekte harmonische Beziehung untereinander. Und sie haben gemeinsam geschaffen und arbeiten auch genauso noch heute zusammen. Wenn im Johannesevangelium gesprochen wird, nachher mache ich noch eine Stelle, die das verliert. Also Gott, Sohn, Vater und Geist in perfekter Beziehung, in perfekter Einheit miteinander. Ja? Und wir sind ins Ebenbild hinein geschaffen. Das heißt, wir sind geschaffen, um in dieser perfekten Einheit zu leben. Fragt sich nun, warum ist es so schwierig für uns? Und jetzt bitte komme niemand mit der Antwort, das ist der Teufel. Das stimmt nämlich nicht. Der Teufel ist besiegt, entmachtet in der heutigen Zeit. Wir haben die Verantwortung für unsere eigenen Herzen. Wir haben die Verantwortung, was lasse ich rein? Und deswegen gibt es kein Alibi mehr. Und wenn ich merke, irgendwie knickt und knackt es in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen immer wieder an der gleichen Stelle, dann darf ich sagen, danke Herr Jesus, dass du genau dafür ans Kreuz gegangen bist. Du hast das abgewaschen. Danke Heiliger Geist, du hast die Erlaubnis, mir das zu zeigen und dass wir das gemeinsam in der Liebe Gottes bereinigen können. Mehr ist es nicht. Wir müssen uns kein schlechtes Gewissen deswegen machen. Wir sind doch von den Ketten befreit. Die Gefängnistüren sind doch zerbrochen. Warum verhalten wir uns oft so wie ein Vogel im Käfig auf der Stange, der raus will und die Tür ist weit offen? Und die Badeanstalt für den Vogel hängt außerhalb des Käfigs und der geht nicht hin. Und die schönste Kolbe, Hirsekolbe hängt draußen, der geht nicht hin. So verhalten wir uns oft als Christen. Es ist alles bereit, aber wir bleiben im eigenen Käfig hocken. Und wir haben die Freiheit, rauszugehen. Und je mehr wir in der Intimität mit Jesus leben, mit unserem himmlischen Vater, mit unserem Freund, dem Heiligen Geist, werdet ihr merken, wie wir Schritte nach draußen gehen. Und von Dankbarkeit annehmen, Dinge. Man bekommt eine ganz andere Intention. Also, diese Gottheit in persönlicher Harmonie und Intimität hat mich zusammen mit der Menschheit männlich und weiblich in ihrem Ebenbild geschaffen. Er hat ja nicht nur mich geschaffen, sondern er hat Menschheit geschaffen. Und da er wollte, dass Menschheit da ist, sind wir dazu berufen, in der Intimität miteinander umzugehen. Was bedeutet im Bild Gottes? Erstens Gottes Liebe. Wenn Gott Liebe ist und ich in seinem Ebenbild geschaffen habe, bin und Jesus in mir lebt, dann habe ich erst recht den Griff dazu, der Geist Gottes. Dann kann ich doch in dieser Liebe leben. Und wenn ich nicht in dieser Liebe lebe, dann ist mein Christsein sinnlos, dann ist mein Leben als Christ sinnlos. Ich sage das jetzt extra mal ein bisschen provokant. Gott, das Liebe, ist selbstlos. Und weil ich doch in dieses Ebenbild der selbstlosen Liebe geschaffen bin, hat Selbstzentriertheit, Egoismus, es geht um mich, es geht um mein Wohlbefinden, es geht um das, was ich kann oder was ich nicht kann, das, was ich geschafft habe, geschaffen habe. Nein, wenn ich doch in dem Bilde der selbstlosen Liebe geschaffen bin und durch Jesus Christus erlöst bin, was macht es dann bitteschön für einen Sinn, in den alten Wegen von Selbstzentriertheit zu gehen? Macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Und da wir ja dann auch wie Schizophren eine andere Persönlichkeit leben, ist es klar, dass da was Krankes rauskommen muss. Weil unsere Persönlichkeit in Jesus ist, in diesem Ebenbild zu leben, in dieser DNA. Und das Gute ist wirklich diese Gnade. Dort, wo wir merken, dort hakt es immer noch. Wir sind in Gnade und Barmherzigkeit. Also das war jetzt zur Liebe. Euch fällt bestimmt noch vieles dazu ein. Und zweitens, wenn wir eben gesehen haben, dass diese perfekte Einheit da ist, zwischen Gott, Heiliger Geist und Sohn, so wurden wir auch im Bilde dieser Einheit geschaffen. Und auch da können wir fragen, ja, wo ich Mangel in mir spüre, in dieser Intimität zu leben, Heiliger Geist, hilf mir bitte, ich will es endlich leben können. Und zwar auch emotional fühlen können. Diese Einheit mit dir, dem dreieinigen Gott, und auch diese Einheit mit meinen Geschwistern. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Merkt ihr diese Einheit? Johannes 16, 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Seht ihr, wie die Einheit, wie das Zusammenwirken da drinnen ist. Wir dürfen das nicht auseinanderstückeln. Und wir stecken damit drin. Er hat Wohnung bei uns gemacht. Johannes 5, Vers 30. austun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt. Auch hier wieder. Auch hier wieder. Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Johannes 8, Verse 28 und 29. Darum sprach Jesus: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Er spricht das zu den Juden. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Jesus war Mensch. Wann hat ihn bitte schön der Vater gelehrt? Jesus war Kind. Er ist da schon in die Tora-Schule gegangen, wie alle jüdischen Juden in die Tora-Schule gegangen sind. Die haben die Tora auswendig gelernt und darüber gelehrt bekommen. Und dann hat er ihn gelehrt in den intimen Zeiten. Das haben wir das letzte Mal gesprochen, dass Jesus immer wieder in die Stille zu seinem Vater geht, egal was war. Ne? Vers 29 war noch. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Merkt ihr, wie diese Einheit auch da ist? Und jetzt Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Auch hier, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wer meine Worte hält, meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Kinder, das ist immens wichtig, dass wir das spüren, dass wir das erfahren in uns, dass das eine Realität ist. Also wir sind in Jesus und wenn wir in ihm bleiben, denn wir können, wie gesagt, das hat nichts mit Errettung zu tun, sondern wir können uns gedanklich aus ihm rausbewegen. Und in dem Zustand sind wir oft und deswegen sagen wir immer, ich bin so alleine, ich spüre Gott nicht, ich höre Gott nicht. Stimmt das? Passiert mir immer wieder, dass ich denke, wo ist er denn jetzt? Aber er ist da, er ist in mir. Der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist unser Part jetzt. In ihm aktiv bleiben, Gemeinschaft zulassen und dann können wir Frucht bringen. Und nicht mehr von uns aus Frucht, ich muss das tun, ich will das tun. Nein, eher in mir und aus diesem heraus mache ich das, was vorbereitet. Also, die Menschheit ist im Ebenbild dieser Intimität geschaffen und ich wurde geschaffen, primär um geliebt zu werden von Gott. Ich wurde geschaffen, um aus diesem Geliebtwerden heraus zu lieben. Nicht andersrum. Ich wurde geschaffen, um geliebt zu werden. Es war ihm eine Freude, mich als Gegenüber zu haben, den er lieben kann. Egal. Das ist für jeden. Ob er Jesus angenommen hat oder nicht. Jeder Mensch ist hier auf dieser Welt, damit Gott ihn lieben kann. Nur wie er da reinkommt, das ist halt dieser Schritt über den Herrn Jesus. Also, zweitens, ich wurde geschaffen, um zu lieben. Ich wurde geschaffen im Ebenbild der Intimität mit ihm und um in Intimität zu leben. Und ergreifen wir das in unserem Herzen, so ergibt das selbstsüchtige, selbstfokussierte, selbstzentrierte Leben für uns keinen Sinn mehr und wir ziehen es wirklich gerne aus und lassen uns verändern. Das ist so. Und wenn wir verstehen, wie wichtig es ist, mit Gott in dieser Gemeinschaft zu leben, mit unserem Herzen so verbunden zu sein mit ihm, Stille zu haben mit ihm, dann wollen wir diese Stille mit ihm haben. Und das ist eine Herausforderung, weil wir nämlich so sehr getrieben sind. Diese Stille haben. Aber in diesem Stille haben, haben wir dann auch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, ihm zu sagen, hör mal zu, ich will dich endlich fühlen. Ich will dich erleben, ich will dich spüren. Ich will deine Liebe in meinem Herzen ergreifen. Und dann kann ich diese Liebe erst zurückgeben. Was nicht heißt, dass wir uns vorher bewusst entscheiden, wenn wir das auch noch nicht spüren, in der Agape-Liebe zu leben. Das ist eine Entscheidung. Und dann merken wir, dass der Geist Gottes uns da wirklich total hilft. Aber es geht ja noch mehr. Es geht aus diesem Mühseligen, soll es noch in diesen Fluss hineinkommen, in dieses, hey, das Leben macht Spaß. Das Leben ist gut. Ich weiß, dass die Situation jetzt gerade mal mies ist oder ich habe mal wieder Rückenschmerzen heute Nacht bekommen, aber das Leben ist trotzdem mit mir. Das Gefühlte und Erlebte mit Gott hat Priorität und dann ist es nämlich nicht mehr stinklangweilig. Und dann kann niemand uns mehr vorgaukeln, du musst das tun oder komm, mach mal da den Kick oder du musst unbedingt zu unserer Gruppe dazugehören. Wenn du das nicht hast, dann gehörst du nicht dazu. Das ist bei den Jugendlichen und Kindern ja ganz groß. Ne? Aber wenn ihr wirklich seht in eurem Herzen, wie toll das Leben und spannend. Und das ist halt diese Übung, in die Stille zu gehen. Und er kommt. Er ist ja schon in uns, in einem Teil, in einem Raum. Aber ich sage, okay, Heiliger Geist, du darfst die Tür da öffnen. Und jetzt komm mal. Und mach Dinge weg, wo ich dachte, die wären so gut, wo ich mir Krusten ange... Also so ein Frühjahrsputz, ne? Dann werdet ihr sehen, es kribbelt wieder. Ich merke langsam, wie es bei mir wieder drin kribbelt. Genau das Kribbeln, wie es war, als Jesus in mein Herz kam. Ich hätte jedem von ihm erzählen können und es war. Und es fängt wieder an zu kribbeln. Und dann wird es spannend. Dann können wir auf einmal über irgendwas lachen und zwar richtig lachen, wo andere vielleicht nicht drüber lachen können oder sich drüber freuen, gell? Also, Intimität mit ihm muss das Zentrum sein bei allem Beten, Bibellesen, Geben, Fasten und was wir so als Christen tun und natürlich auch im Alltag. Und wenn mein Herz in dieser Intimität befriedigt ist, dann kommen wir in eine ganz andere Lebenshaltung hinein, in eine Qualität. Es geht ja hier viel um Lebensqualität, in jeder Lage. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirklich uns in die Freiheit führst, weil du uns in die Wahrheit führst und die Wahrheit macht uns frei. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du deine Freude an jedem hast, der hier ist, an jedem, der heute nicht hier ist, an jedem, der, ja, egal wo er steht, du hast deine Freude an uns. Und danke, Herr Jesus, du hast das möglich gemacht, weil du nämlich für uns ans Kreuz gegangen bist und uns Liebe vorgelebt hast und danke für dein kostbares Wort. Danke, dass du unser Leben bist. Ja, es stimmt wirklich, dieses, wenn wir dich essen, dann werden wir gesättigt. Und wenn wir dein Blut trinken, dann wird unser Durst gestillt. Und ich sehe uns wirklich so als quicklebendige Menschenkinder, die einfach ausstrahlen, dieses Coolsein, dieses Frieden, voller Frieden sein, voller Freude sein. Und das haben wir ja gehört das letzte Mal, dass du uns so geschaffen hast, dass unser Herz Gefühle ausstrahlt anhand von Strahlung bis zu einem Meter weit. Und das andere das spüren. Ja, und dass wir einfach genießen können, das Leben mit dir, unseren Alltag mit dir. Und dafür danke ich dir, himmlischer Papa. Amen. So, das war's.